Ich bin Rainer Ehret sehr dankbar, dass wir tauschen konnten. Eigentlich wäre ich nächsten Sonntag mit der Predigt dran gewesen und habe dann gemerkt, von der Predigtreihe her, dass ich gern nochmal einen Sonntag dazu machen würde. Gottes Geist Raum geben. Vor zwei Wochen hatten wir durch weniger Rebellion Gottes Geist Raum geben. Letzte Woche hatten wir Gottes Geist Raum geben durch gesunde Zurückhaltung. Und beide Aspekte, die sind defensiv, zurückhaltend. Bei vielen Christen ist es vielleicht so das Ideal und es ist ja auch wichtig fürs Reich Gottes, durch weniger Rebellion und durch gesunde Unterordnung auch dem Geist Gottes Raum zu geben, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Das kann sehr einseitig sein. Und deswegen möchte ich heute noch eine, finde ich, wichtige Ergänzung machen, nämlich Gottes Geist Raum geben, wir haben es eingangs gehört, auch durch mutiges Aufstehen. Da ist was Offensives, was Aktives drin. Wenn wir uns einfach das Leben von Jesus anschauen, der ist fest dafür eingetreten, für das, was Gott ihm wichtig gemacht hat und hat angeeckt bei den verbreiteten Sichtweisen zu seiner Zeit. Hat sich zum Beispiel mit den religiösen Führern angelegt und hat dann nicht klein beigegeben. Und nicht nur bei Jesus, auch bei Johannes dem Täufer hat man das gesehen oder auch bei den Propheten. Also es hat schon eine längere Tradition im Volk Gottes, dass es auch immer wieder wichtig ist, mutig aufzustehen. Und es hat sich dann nach der Auferstehung von Jesus fortgesetzt bei seinen Jüngern. Durch den Heiligen Geist hatten die Mut aufzustehen und die frohe Botschaft, dass Jesus der Retter und der Sieger über die Macht des Bösen ist, dass die Menschen das erfahren können. Gott will couragierte, unerschrockene Beweger für sein Reich. Leute, die nicht nur einfach alles hinnehmen, sondern die auch mal sich gegen das auflehnen können, wenn es von Gott her dran ist. Und das passt, finde ich, auch ganz gut in die Adventszeit. Advent mal anders. Bei Advent ist ja oft so, zumindest entsteht bei mir der Eindruck so, dieses Erwarten des Weihnachtsfestes, das sich besinnliche, sich darauf einstellen, hat ja auch so eine passive Tendenz. Und wenn ich an den Wochenspruch denke, den Rolf eingangs vorgelesen hat, da heißt es, bereitet dem Herrn den Weg. Jo, da ist was zu tun. Das ist nicht nur, ja, bereitet mal dem Herrn den Weg und er soll mal kommen. Es heißt, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und von dieser Gewaltigkeit Gottes, die soll uns eigentlich auch im Advent anstecken. Denn Advent, das Warten auf die Ankunft Jesu, wir feiern das zwar an Weihnachten, aber es ist 2000 Jahre her. Und beim Advent spielt auch eine Rolle, das sich vorbereiten auf die Wiederkunft von Jesus, wenn er ein zweites Mal in diese Welt kommt. Bereitet dem Herrn den Weg. Es ist eine aktive Vorbereitung, dieser andere Advent, auf die Ankunft oder die Wiederkunft des Herrn der Herren, der gewaltig kommen möchte und nicht nur sich ein bisschen Zeit lässt, uns ein bisschen Zeit lässt, damit noch möglichst viel für das Reich Gottes passieren kann in der verbleibenden Zeit. Dass der Feind möglichst viel Einfluss weggenommen bekommen kann und unser Herr immer gewaltiger kommen kann mit seiner Liebe und Macht. Das Reich Gottes, es braucht immer wieder, ich sag's mal ein bisschen provokant, Revoluzzer. Also Mutige, die sich nicht mit dem Bestehenden zufrieden geben, sondern die auch bereit sind auszuscheren, denn sonst kann Gott Festgefahrenes schlecht in Bewegung bringen oder Falsches, an das man sich gewöhnt hat im Laufe der Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, dann auch zu korrigieren. Ich habe ein Bibelwort gefunden, das finde ich ganz gut dazu passt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Da heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Wort ist zuerst an Timotheus gerichtet gewesen. Er war der engste Mitarbeiter von Paulus. Und wenn man sich anschaut, was vor diesem Text steht, stellt man fest, dass offenbar seine Leidenschaft für Jesus, fürs Reich Gottes, etwas erschlafft war. Er hat anscheinend früher mehr dafür gebrannt, das Evangelium von Jesus zu verbreiten. Und Paulus fordert ihn dann auf, fach wieder an, bring wieder zum Leuchten, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist wie bei so einem Feuer, wo halt eben das so ein bisschen niedergebrannt ist und dann die Asche, das Verbrannte, dieses Feuer im Grunde schon fast zum Ersticken bringt. Aber da ist noch was Glühendes, da ist der Funke noch nicht erloschen und darum geht's, dass das Feuer wieder angefacht werden kann, dass die Asche weggeräumt werden kann, wieder ein bisschen frischer Wind rein kann und es wieder neu auflodern kann. Das ist das, was Paulus seinem Schüler und engsten Mitarbeiter Timotheus sagen möchte. Setz wieder frei, was Gott in dich reingelegt hat. Lass nicht zu, dass es dabei bleibt, bei diesem Zustand, in dem du jetzt gerade bist. Wenn man sich im zweiten Timotheusbrief anschaut, was den Timotheus so abgelöscht hat oder ausgebremst hat, dann kann man da so ein paar Sachen finden. Sein großes Vorbild Paulus, der war ins Gefängnis gesteckt worden. Im Grunde ist man mit ihm umgegangen wie mit einem Verbrecher. Und man merkt so im zweiten Timotheusbrief, das könnte auch beim Timotheus eine Verunsicherung ausgelöst haben. Habe ich mich vielleicht doch in Jesus geirrt? Timotheus war nicht Jesus so begegnet, wie Paulus Jesus begegnet war. Das könnte dazu beigetragen haben, dass er ein bisschen zaghafter geworden ist. Wir finden im zweiten Timotheusbrief auch, dass sich etliche von den ehemaligen Werkgefährten von Paulus, dass die sich abgewandt haben von Paulus, offenbar weil er im Gefängnis war. Vor allem da in der Gerichtsverhandlung, als es voll drauf ankam, haben sie ihn anscheinend hängen lassen. Und ja, es ist immer so die Gefahr, das kenne ich auch von mir selber, dass man sich irgendwie fürs Evangelium vielleicht auch schämt, weil es nicht mehr so viel Kraft hat, dass es mein Umfeld überzeugt, wenn ich über Jesus rede, sondern dass ich irgendwo merke, da begegnet mir eine Reserviertheit oder Abstand. Ja, mit Paulus ging es auch zu Ende. Er hat sein Ende auf sich zukommen sehen. Das könnte auch beim Timotheus Unsicherheiten ausgelöst haben. Wie wird das werden? Paulus wird schwächer. Es geht dem Ende entgegen, ich verliere dann meine Stütze, meinen Halt. Es sind aber nicht nur die Sachen, die da auftauchen. Der Timotheus hatte offenbar auch nicht so viel Rückhalt bei seinen Mitchristen, den Mitgläubigen. Auch da findet man manches im zweiten Timotheusbrief. Da gab es anscheinend unselige Diskussionen, Streitereien, kommt auch in christlichen Gemeinden vor. Oder dass Gläubige verunsichert werden durch krass vorgetragene Meinungen, die aber in die Irre führen, oder dass Leute versuchen, fromm zu sein, sich einen frommen Anstrich zu geben. Sie sind gläubig, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Also sehr spannend, den zweiten Timotheusbrief mal durchzugehen. Da steckt sehr viel drin. Und ich glaube so, dass in der Summe all das, was Paulus da anspricht, vermutlich dazu beigetragen hat, dass der Timotheus im Lauf der Zeit immer zurückhaltender geworden ist, zaghafter geworden ist, vielleicht ja keine Fehler machen wollte. Dieses Wort Zaghaftigkeit, im Griechischen steht da ein Wort, das kann man auch anders übersetzen mit Ängstlichkeit, Furchtsamkeit, Feigheit. Also im Grunde da ist etwas, was einen zurückschrecken lässt, defensiv werden lässt, wo man nicht gegen an kann, weil es so mächtig wirkt. Und dem hält Paulus entgegen, Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Ich folge jetzt da einem Ausleger und das fand ich sehr wichtig, was der geschrieben hat. Kraft ist eine Eigenschaft des Heiligen Geistes. Das ist eine Qualität von ihm. Nicht er praktisch möchte Kräfte in uns wachrufen. Es ist zuallererst eine Eigenschaft Gottes. Wir haben es ja gehört im Wochenspruch. Denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Die Kraft, die Dynamis, das ist das Wort, was da im Griechischen verwendet wird, die Fähigkeit, die Potenz, etwas zu bewegen, etwas zu machen, etwas in Gang zu bringen, das kommt zuallererst von Gott, dem Schöpfer dieser Welt. Dein ist das Reich und die Kraft. Beim Vater unser beten wir es immer. Ja? Alle Energie, die in diesem Universum steckt, ja, wo kommt die denn her? Von unserem Gott. Und durch den Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat, soll diese Kraft Gottes in uns Raum gewinnen. Er hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft. So ist unser Gott. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann bringt der Heilige Geist seine Kraft mit. Wenn wir Jesus zum Herrn unseres Lebens gemacht haben, dann ist der Heilige Geist in uns und Kraft ist in seinem Gepäck. Und er möchte die auspacken und er möchte, dass die uns stärkt und uns kräftigt und uns zugutekommt. Das ist so wichtig, weil Zaghaftigkeit in uns allen steckt. Selbst die stärksten Leute, wenn die am wunden Punkt getroffen werden, dann wird ihnen plötzlich die Luft abgelassen und die können in sich zusammenfallen. Und wenn man auf Menschen baut und denkt, oh, mein starker Partner, ja, der wird das schon machen und irgendwann erwischt es den, dann stellt man fest, okay, so stark war der vielleicht doch nicht. Zaghaftigkeit, sie steckt in uns allen. Aber, und das ist so wichtig, wir haben durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, der in uns wirkt, der in uns ist, wenn wir Jesus zum Herrn in unserem Leben gemacht haben, dann haben wir der vermeintlichen Übermacht, wie groß sie auch zu sein scheint, etwas entgegenzusetzen. Nämlich unseren Gott in uns, der da ist. Wir sind den Angriffen, ob die von außen auf uns kommen oder von innen uns erwischen, wir sind denen nicht wehrlos preisgegeben. Sondern Jesus, er ist größer und stärker als der Feind und durch den Heiligen Geist lebt er in uns. Und Jesus möchte sein Werk in uns tun und unsere Verzagtheit überwinden mit seiner Kraft und uns mutiger werden lassen, mutiger, als wir es uns vielleicht selber jemals zutrauen würden. Zweite Eigenschaft vom Heiligen Geist, was er so mitbringt, die Liebe. Die Liebe, die auch gegen die Verzagtheit, gegen die Ängstlichkeit, gegen die Feigheit wirken soll. Ich habe mir überlegt, was lässt mich mutig werden? Was lässt mich über mich hinauswachsen? Das ist, wenn jemand an mich glaubt und sagt, Tobias, das schaffst du. Du glaubst es zwar selber nicht, guckst jetzt gerade wie das kleine Mäuschen auf die Schlange und bist gelähmt und blockiert. Und wenn dann jemand sagt, hey Tobias, du schaffst es. Du hast schon ganz anderes hingekriegt. Ich glaube an dich. Das baut auf, das tut gut. Wenn ich weiß, da steht jemand hinter mir, der lässt mich nicht fallen, selbst wenn ich einen Bock geschossen habe. Der schießt mich dann nicht ab und sagt dann, okay, hast deine Chance gehabt, jetzt weg mit dir. Nein, der sagt, komm, steh auf. Zusammen kehren wir den Scherbenhaufen zusammen und dann geht's weiter. Einer, der einen rausholt, wenn man sich irgendwo verrannt hat, sagt, ey, du kommst nicht weiter, Tobias. Komm, kehr um, andere Richtung, da geht's lang. Das führt in die Freiheit. Durch den Heiligen Geist soll die Liebe Gottes unsere Herzen erobern und uns immer mehr durchdringen. Die Liebe Gottes, dieses bedingungslose Angenommensein durch Gott, das soll immer tiefer in unserem ganzen Denken, in unserem Leben, in unserem Fühlen verankert sein. Dass uns nichts, aber auch nichts aus Gottes Hand reißen kann. Und weil das so ein wichtiger Punkt ist, habe ich jetzt noch zwei Verse aus dem 2. Timotheusbrief mitgenommen, wo genau das beschrieben steht. 2. Timotheus 1, Verse 9 und 10. Da schreibt Paulus, Gott hat uns ja errettet. Und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer eigenen Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes, seiner eigenen Entscheidung, seines Willens und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Die aber jetzt offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist das, was der Heilige Geist von der Theorie her, wie das ja klingen kann, wenn man das liest, in unserem Leben in die Praxis umsetzen möchte. Dass wir das spüren können, dass wir das fühlen können, dass wir das erleben können, dass es wahr ist, dass es eben nicht Theorie ist, sondern die Wahrheit, der Jesus vor 2000 Jahren durch seinen Tod und seine Auferstehung zum Durchbruch verholfen hat. Wir sind vom Tod gerettet und von allem, was uns den Tod bringen soll. Denn die Verzagtheit, sie führt letztlich in den Tod. Die Angriffe des Feindes, die auf unser Leben erfolgen, sie führen in die Verzweiflung. Jesus hat uns gerettet vom Tod, nicht weil wir gut und annehmbar wären. Das bin ich genauso wenig wie jeder andere hier. Es ist nicht unsere Qualität, es ist Gottes Qualität. Und die will uns tragen. Und deswegen ist die Liebe so wichtig, zu mutig aufstehen und zu dem Überwinden der Verzagtheit, die uns oft so ausbremst. Und im 2. Timotheus 2, Vers 13 ist auch noch so ein wichtiger Satz, dass Gott uns treu bleibt, selbst wenn wir untreu sind. Das ist so wichtig gegen alle Verzagtheit unseres Herzens. Selbst wenn wir untreu sind, Gott kann sich selbst nicht verleugnen, weil er die Liebe ist. Und das bringt der Heilige Geist alles mit in unsere Herzen, die oft viel verzagter sind, als für uns gut ist. Paulus kann seinem Schüler Timotheus dann schreiben, aus all dem Schwierigen, all den Nöten rettete mich der Herr. Paulus musste auch in die Nöte reingehen, aber er hat dann die Erfahrung gemacht in den Nöten, aus allem rettete mich der Herr. Da wird es dann von der Theorie die Praxis. 2. Timotheus 3, Vers 11, wer es nachlesen möchte. Und man merkt den Brief an, obwohl Paulus so viel Blödes und Böses erleben musste, im Gefängnis oder die Enttäuschung durch die Menschen, es ist trotzdem keine Verbitterung spürbar. Es ist wichtig, und auch das steht im 2. Timotheusbrief, wer nachlesen möchte, Kapitel 2. Timotheus 3, Vers 12. Es ist einfach eine Realität. Wer sich mit Gottes Zielen und Plänen verbindet, wer sich gebrauchen lassen möchte von Gott, der wird zwangsläufig Probleme bekommen in dieser Welt. Es geht gar nicht anders, weil Gottes Pläne und Ziele in dieser Welt abgelehnt und bekämpft werden. Wer sich mit Gott verbindet, wird genauso Haue kriegen, wie Jesus Haue gekriegt hat oder wie Paulus Haue gekriegt hat, weil einfach ein Konflikt, ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Gott und dieser Welt vorhanden ist. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist eine Realität, die uns immer wieder ereilen wird. Und das müssen wir wissen, damit wir dann, wenn Leiden und Probleme in unserem Leben auftauchen, in der Nachfolge von Jesus, dass wir das dann nicht als Infragestellung erleben, oh, war alles falsch, jetzt kommen die Probleme rein, stimmt dann überhaupt der Glaube an Jesus, ist Jesus überhaupt der Sieger? Jesus ist der Sieger, aber er musste auch sterben. Ja, bevor er der Sieger wurde. Ja. Wenn wir Probleme erleben, weil wir Christen sind, es ist keine Infragestellung unseres Glaubens, sondern eine Bestätigung unseres Glaubens. Jawohl, wir kriegen es mit Feind zu tun, weil wir Christen sind. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und Gott möchte mit seiner Kraft und seiner Liebe uns stärken, dass wir nicht verzagen, sondern Mut gewinnen, das zu tun, was dran ist. Und ich komme zum dritten Stichwort in dem Zuspruch von Paulus, die Besonnenheit. Dritte Eigenschaft des Heiligen Geistes. Ich möchte an der Stelle nochmal auf den Wochenspruch zurückkommen. Bereitet den Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Ja, wir Christen, wir sehen, dass er gewaltig kommt. Vielleicht auch nicht immer, so wie wir es gerne hätten, weil er unsere Probleme nicht so löst, wie wir es meinen zu brauchen. Aber der Herr kommt gewaltig, der Glaube weiß das. Die Welt, manchmal macht sie bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse, die sie von einer Gewalt Gottes irgendwie berührt sein lassen. Aber Gott, er agiert doch sehr zurückhaltend, besonnen in dieser Welt. Er drängt sich nicht auf, sondern er lässt den Dingen seinen Lauf, seinen Gang. Die Geister, die wir riefen, die werden wir zum Teil nicht los in der Welt. Gott lässt die Sachen geschehen. Und auch das ist eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, dass er besonnen Maß halten kann innerhalb der Grenzen, die gesetzt sind. Gott weiß, welche Grenzen er gesetzt hat in dieser Welt, innerhalb derer unser menschliches Leben stattfindet. Und im Rahmen dieser Grenzen agiert Gott. Er kann sie natürlich jederzeit auch überschreiten. Er ist Gott, natürlich braucht er nicht, ja, sich da immer komplett zurückhalten. Aber auch er, auch Gott reagiert behutsam. Man könnte das Wort, was da jetzt in der Übersetzung mit Besonnenheit übersetzt ist, sagen auch Selbstbeherrschung, ein gesundes Maß haben, einen gesunden Sinn haben. Zucht ist ein anderes Wort, in dem Fall müsste man sagen Selbstzucht, also sich selbst am Riemen reißen und nicht die Kraft, bam, dem anderen um die Ohren hauen. Die Besonnenheit, denke ich, ist eine ganz wichtige Ergänzung in dieser Aufzählung. Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Alles drei ist eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, ist eine Eigenschaft Gottes, mit der er in uns tätig sein will. Es ist wichtig, damit meine Kraft, die vielleicht auch motiviert und getragen ist von der Liebe Gottes, den anderen nicht einfach platt macht. Ich meine es gut, ich will für den anderen das Beste, fühle mich getragen von der Liebe Gottes, ich kann ja nichts falsch machen, er ist ja treu, selbst wenn ich untreu bin, und dann überfahre ich den anderen, zack, ganz geschwind, hau den um mit ungezügelter Kraft. Das ist nicht im Sinne Gottes. Oder dass ich meine Kräfte wirkungslos verschleiße, weil ich versuche, was zu bewegen, aber es ist eine feststehende Wand. Die lässt sich einfach nicht bewegen. Und ich renne drauf zu und versuche, da durchzukommen, verschleiße meine Kräfte und Gott sagt, geh doch außen rum. Ist doch viel einfacher. Und wenn du möchtest, helfe ich dir auch, du nimmst Anlauf und dann hebe ich dich sogar drüber. Warum ist Besonnenheit auch noch so wichtig? Ich habe ja gesagt, es kann auch heißen, sich selbst in Zucht nehmen. Also am Riemen reißen. Ich höre es immer wieder von Menschen, die sagen, naja, so bin ich halt, ist halt mein Charakter. Ja, irgendwo stimmt es, aber irgendwo stimmt es auch nicht. Da ist noch was Wahres und was Falsches dran. Es ist nicht nur Gott, der uns geformt hat zu unserer Persönlichkeit, die wir heute haben. Es gibt auch den Fürsten dieser Welt, den Gott dieses Äons, der genauso auf uns einwirkt. Also das jetzt vorfindliche Ergebnis, wer ich jetzt gerade bin als Tobias Meisinger, hier und heute, das trägt die Ebenbildlichkeit Gottes in sich. Hoffentlich auch ganz viel Gutes anderes, so was Gott hat geschenkt und was Gott geschenkt hat und hat werden lassen. Aber es gibt auch einiges Unerlöstes an mir in meiner Persönlichkeit. Dass ich eben auch meine Kinder zusammenfalten kann, dass die sagen, Papa, dein Blick reicht schon und ich fühle mich so klein mit Hut. Ja? Und sich da selber in die Zucht nehmen, sich selbst erziehen, mit Gottes Unterstützung an mir arbeiten, an meinen Schwachstellen. Das ist wichtig und nicht nur sagen, ja, so bin ich halt, da musst du halt mit leben, dass ich jähzornig bin. Du armes Opfer mir gegenüber. Das ist nicht im Sinne Gottes. Besonnenheit ist auch deswegen wichtig, damit ich dem anderen nicht meinen Willen aufzwinge, mich mit meiner Erkenntnis durchsetze, sondern wo ich mich vielleicht in was rein verrannt habe, bereit bin zurückzurudern und zu sagen, Gott, was ist dein Wille? Denn dein Wille ist entscheidend. Denn Gottes Kraft und Liebe sollen letztlich durch den Heiligen Geist in mir zum Zug kommen und nicht mein eigenes Gutdünken. Die Besonnenheit, die begrenzt auch uns in unserer Eigenmächtigkeit. Ich habe es eingangs gesagt, Gott möchte, davon bin ich überzeugt, Leute, die mutig aufstehen und für seine Werte, für seine Ziele eintreten in dieser Welt. Und die Besonnenheit, die soll dafür sorgen, dass das mutige Aufstehen aus der Liebe Gottes auch auf eine verträgliche Art und Weise geschieht in dieser Welt und nicht Kollateralschäden anrichtet, wo ich andere platt mache. Ich habe mir überlegt, wo könnten so Bereiche sein, wo das nötig ist, mutiges Aufstehen in Liebe und Besonnenheit. Mir ist jetzt in den letzten anderthalb Wochen viermal begegnet, wo ich gemerkt habe, dass Leute wirklich unter ihren Chefs leiden. Auf Arbeit und wo die echt unfair mit ihnen umgehen. Und wo man sich die Frage stellen kann, wieso lassen sich Leute das gefallen? Wieso erheben die sich nicht gegenüber dem unfairen Chef, um zu sagen, stopp, hier überschreitest du gerade eine Grenze, du kannst zwar sauer sein auf mich, aber entwürdigend mit mir umgehen lasse ich nicht. Das habe ich nicht nötig. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Kraft, Liebe, und wenn man das auf eine besondere Art und Weise sagt, dann kann das sogar einen Chef erreichen. Und es ist auch wichtig, um des Chefs willen, dass er das vielleicht mal hört, dass er das gespiegelt bekommt, dass er damit nicht immer weitermacht, denn auch er wird sich am Ende seines Lebens für sein Verhalten vor Gott verantworten müssen. Und es ist lieblos, wenn man das einfach weiterlaufen lässt. Denn der Chef, der rennt dann bei Gott ins offene Messer und das möchte Gott nicht. Gott möchte ihm eine Chance geben, umzukehren, sein Verhalten zu verändern. Wo kann mutiges Aufstehen vielleicht auch nötig sein? Im Stress und in der Hektik unseres vorweihnachtlichen Alltags. Mal bewusst zu sagen, stopp. Ich entziehe mich jetzt dem. Ich mache da nicht mit. Ich nehme es nicht nur als Vorsatz vor, sondern ich suche mit Jesus zusammen, Jesus, der in mir lebt, nach Wegen, wie ich das tatsächlich auch umsetzen kann. Anderes Anwendungsfeld, was mir so vor Augen gekommen ist, wo jemand ja, an Krebs erkrankt und letztlich darüber resigniert. Aber was gar nicht passieren soll. Selbst wenn der Krebs das Leben eines Menschen beendet, soll doch nicht die Verzagtheit, die Resignation das letzte Wort haben, sondern die Hoffnung auf die Liebe Gottes, auf seine Treue, dass er durch Jesus uns ein neues Leben eröffnet hat in der Ewigkeit, wenn es mal mit uns hier zu Ende geht. Ob es durch Krebs beendet wird oder durch einen Autounfall oder eines natürlichen Todes, der aber auch tot ist. Ja? Also, dann ist mit uns in dieser Welt Schluss. Aber es soll nicht so sein, sondern Gott möchte uns in der Ewigkeit empfangen. Da braucht es auch mutiges Aufstehen gegen diese Fantasien. Jetzt ist alles aus, jetzt ist alles zu Ende. Das, was sich einstellt, je nachdem, was man erlebt im Leben. Mir kam noch ein anderes Anwendungsfeld. Es kam mir letzten Sonntag im Gottesdienst, im Lobpreis, wo ich wieder daran erinnert wurde, wie schnell ich selber an mich frage, was denken die anderen, wenn ich jetzt aufstehe, wenn ich die Hände hebe, wenn ich ganzheitlich meinen Gott anbeten möchte und dann spucken mir meine lieben Mitgeschwister irgendwie im Kopf rum, was denken die? Dann kommt meine Menschenfurcht durch. Und dann zu sagen, stopp, Gott hat dir nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, Tobias, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt machst du das, was dran ist, in einer guten Art und Weise. Und ein letztes möchte ich hier noch erwähnen, das muss ich noch erwähnen, weil das der primäre Fokus in diesem Text ist, 2. Timotheus 1, Vers 7. Wenn ihr euch den 2. Timotheusbrief durchlest, dann wisst ihr, warum ich das sage. Dass es auch darum geht, durch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit Jesus mutig ins Gespräch zu bringen. Da, wo nicht mehr über ihn geredet wird, wo er nicht mehr gesehen wird. Das kann außerhalb der Gemeinde genauso sein wie innerhalb der Gemeinde. Jesus mutig ins Gespräch bringen, wo er in Vergessenheit gerät oder überhaupt noch nicht bekannt ist. Das ist ein Dauerauftrag. Nicht nur für diese Adventszeit im Vorlauf auf Weihnachten, sondern für die globale Adventszeit, die dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Dass das, was Gott uns geschenkt hat, dass das, was Gott in uns reingelegt hat, dass das nicht durch Zaghaftigkeit irgendwie in uns stecken bleibt und wir so irgendwie so halb gar gesegnet sind, sondern dass es wirklich uns erobert, was Gott uns geschenkt hat, unsere Zaghaftigkeit überwindet und dadurch auch nach draußen kommt und die Menschen erreicht und berührt, die Jesus auch ganz dringend brauchen. Ich wünsche uns, dass wir mutig aufstehen durch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und nicht nur passiv, abwartend unseren König erwarten, sondern dass wir seine Wiederkunft, seine Ankunft zum zweiten Mal hier in dieser Welt, dass wir sie aktiv vorbereiten, indem wir seinem Geist, der Kraft der Liebe und der Besonnenheit folgen, was der in uns anrichten möchte und nach außen bringen möchte, zu seiner Ehre. Amen.